30x Friends,
der Social Media Podcast von Steffi und Karim.
Das heißt, für mich ist die Story, die man erzählt, und ich bin leidenschaftlicher Salesmensch, und dann sagen Leute, oh, verkaufen, nein, aber es macht mir den ganzen Tag, und es zählt für mich immer die Geschichte, die man erzählt und wie man mit den Leuten connectet. Und da sehe ich Social Media als eine riesen Chance, das zu tun. Also nach der Creation kommt die Regeneration. Ohne das geht's nicht. Ne? Also wir brauchen im Leben immer die Kontraste. Wir können ja gar keine Hochphase wahrnehmen, wenn wir nicht auch mal ein Tief hatten. Du kannst ohne im Tal zu stehen nicht auf den Berg schauen und umgekehrt. Und ich glaube, das ist etwas, dieses Hin und Her und Auf und Ab, das erlebt man in der Wirtschaft, das erlebt man im Leben, das erlebt man auch in Social Media. Und wer das Spiel nicht kann, der soll es nicht spielen. Und das ist auch nicht leicht, ne? Also Haters gonna hate, und einige Leute finden es nicht geil. Dann sage ich immer wieder, hey, come on, Leute, ist doch kein Follow-Zwang. Dann guckt ihr doch was anderes an. Es gibt so viel Content. Ich gehe raus und motiviere auch andere Kollegen und Kolleginnen, auch Sachen zu teilen. Und dann kommen immer blöde Kommentare von links und von rechts. Und mein Vorschlag ist dann immer, und das habe ich früher in meinen anderen Firmen schon gemacht, lass uns doch gerne mal tauschen für einen Monat. Du machst meinen Job, ich mache deinen Job, und danach mal gucken. So, das kann man als Gedankenexperiment machen. Dann wird relativ schnell bei einigen klar, ja, nee, vielleicht doch nicht so richtig. Und kommt dann eher auf den Punkt, okay, worum geht's hier gerade? So, und wenn jemand etwas kritisiert oder etwas ausdrückt oder dich anfeindet, denn ehrlich gesagt drückt er nur etwas über sich aus. So, und es gibt interne Hater und externe Hater. Und der Unterschied zwischen Hatern und Kritikern ist, bei Hatern scheiße ich drauf, das ist halt nicht sinnvoll und da gibt es keinen sinnvollen Input, und die gibt es eben auch intern. Bei Kritikern, die wollen etwas Gutes im Kern. Die kommen mit etwas, wo man sagen muss, ja, da ist ein Punkt dran. Und so unterscheide ich, und so würde ich auch intern unterscheiden. Und ich sage, auf welchem Device werden denn eure Produkte und Inhalte angeschaut? Das ist mit weit über 90% immer das Smartphone. Dann sage ich, gut, dann mach doch mal deine Arbeit eine Woche lang vom Smartphone. Ja, das ist doch ineffektiv. Was soll das denn? Ich sowieso, ihr seid doch Führungskräfte. Was ist denn eure Aufgabe? PowerPoints und Excel-Bilder malen oder führen?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 30x Friends. Cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt und die nächsten, ja, ich schätze mal 40 bis 50 Minuten mit uns verbringt, wenn wir nachher nochmal challengen, ob das so hinkommt. Und nicht nur mit uns, sondern auch mit unserem heutigen Gast. Wir haben nämlich heute den Christoph Magnussen zu Gast bei uns. Christoph ist Unternehmer seit seiner Schulzeit tatsächlich, Gründer und CEO von Blackboat und vor allem Podcast-Host und Autor des gleichnamigen Buches On the Way to New Work. Und da werden wahrscheinlich jetzt schon eure Ohren klingeln, da werdet ihr bestimmt sagen, ey, den Christoph kenne ich. Und damit sage ich auch erstmal ein Hallo an dich. Hi Christoph.
Ja, hi Steffi, danke für die Intro. Danke für die Intro, super nett, danke.
Ja, cool. Wir wollen heute mit Christoph vor allem über neue Formen der Zusammenarbeit sprechen und vor allem auch die sogenannte Hustle-Mentalität, gerade wenn es um Social Media geht, unter die Lupe nehmen. Doch bevor wir das tun, begrüße ich natürlich auch meinen Co-Host, den Karim.
Hallo Steffi, hallo Christoph, ich grüße euch.
Grüße dich auch, Karim.
Dankeschön. Ich bin auch übrigens super happy, dass wir dich heute zu Gast haben, Christoph. Also ich habe schon so einiges über dich gelesen, in dein Buch reingeschaut, auf LinkedIn gesehen, im Podcast gehört, also massiv. Aber ich glaube, einige da draußen noch nicht. Deswegen von dir können wir noch sehr viel lernen und auch die Zuhörenden. So ein bisschen zum Warm-up. Du musst dich wirklich jetzt ganz schnell und kurz entscheiden. Bist du bereit?
Oha, jetzt bin ich gespannt. Ja, ja.
Okay, dann let's go, anschnallen und los geht's. Christoph, Homeoffice oder Büro?
Büro.
Coworking Space oder Einzelbüro?
Hier bei uns im House of New Work Coworking Space.
9-to-5 oder ein, zwei Stündchen mehr, gar kein Problem.
Auf jeden Fall mehr, davor und danach.
Sehr gut. Podcast-Gast oder Podcast-Host?
Meistens der Podcast-Host.
Selbst gründen oder angestellt sein?
Immer schon selbst gründen.
Sehr cool. Always on oder gezielt Auszeiten nehmen?
Ich bin always on, aber mit klaren Regeln. Mhm.
Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, glaube ich. Social Media oder klassische Medien?
Ich produziere meistens, ich konsumiere so selten.
Mhm. Okay.
Aber YouTube ist meine Quelle, also Social Media zählt eher.
Sehr gut. Und zu guter Letzt, Personal Branding oder eher im Hintergrund bleiben?
Das muss ich ganz klar mit Personal Branding beantworten.
Tipptopp, da sind wir schon mal auf einer Linie. Also Christoph, du hast es geschafft. Manchmal, glaube ich, ist dir die Entscheidung vielleicht nicht ganz so einfach gefallen, habe ich so das Gefühl gehabt. Da gehen wir nachher nochmal näher drauf ein. Aber erstmal vielen Dank für die ersten spannenden Einblicke. Unsere Zuhörenden haben jetzt schon einen ersten Eindruck von dir bekommen. Hier wollen wir jetzt auch nochmal ein bisschen tiefer einsteigen und dich kennenlernen. Christoph, gib uns darüber hinaus doch gerne mal ein paar Facts zu dir. Wir sagen immer so schön im TikTok-Style, also sehr komprimiert. Ja. Wo kommst du her? Wie alt bist du? Woher kennt man dich?
Okay. Christoph Magnussen, Unternehmer, Halbzeit alleinerziehender Patchwork-Papa, leidenschaftlicher Creator mit Foto, Video, Podcaster mit Michael Trautmann zusammen, Buchautor mit Svante Eimers und Michael Trautmann zusammen, 40, muss ich sagen, ja, 40, Kieler ursprünglich, Kiel Connection.
Sympathisch.
Und, danke. Und das hatte ich, Steffi, dir schon gesagt, Telekom-Kunde seit 1998 mit meinem Handyvertrag. Das ist jetzt keine Werbung, das ist jetzt wirklich, wirklich so. Ich habe immer dieselbe Handynummer seitdem und ist mein wichtigstes Kommunikationstool. Das sagt was über mich.
Stark, ja. Also ich habe meine auch schon, glaube ich, seit über 10 Jahren die gleiche, 11 Jahren. Steffi, du?
Ich auch, seitdem ich sozusagen bei der Telekom mein erstes Handy bekommen habe, habe ich diese Nummer und das ist auch die Hauptnummer, unter der man mich kontaktieren kann. Ja.
Die konnte man sich damals auch noch gut merken. Ne? Leute, die heutzutage irgendeine Nummer bekommen, die kann man sich schwerer merken.
Und du weißt heutzutage auch nicht mehr, 0171, ist das wirklich noch sicher. Telekom ja, genau. Oder was anderes?
Ja. Stimmt, absolut. Ja, die Zeiten verändern sich. Sehr cool. Ja, also, für die da draußen, die dich noch nicht kannten, jetzt haben sie, glaube ich, schon mal einen besseren Einblick bekommen. Und Leute, erstmal schon mal eine kleine Empfehlung. Guckt euch das Buch auf jeden Fall mal an, On the Way to New Work. Und auch hört gerne in den Podcast rein. Wer das nicht macht, hat was verpasst, kann ich nur an der Stelle sagen. Wenn es um Social Media als Beruf geht, gibt es da ja auf jeden Fall auch Klischees oder auch Fallen, in die man vor allem als Berufseinsteiger, Einsteigerin toppen kann. Stichwort Hustle-Kultur. Wie stehst du zu diesem Thema Hustle-Kultur?
Ja, also ich muss ja vorweg vielleicht sagen, also Blackboat, also meine Firma, also viele nehmen manchmal an, ich mache es alleine. Nein, ich habe 40 Mitstreiterinnen und Mitstreiter in meinem Beratungsunternehmen Blackboat und wir haben 2015, Ende 2016 angefangen, habe ich gesagt, Mensch, ich gehe in die Vermarktung, ich bin das Gesicht, weil ich kann hier nicht abhauen, mir gehört der Laden, also ich kann hier nicht weg. Ich habe zwei Mitgesellschafter, aber ich kann mich nicht rausdividieren. Also gehe ich nach vorne. So. Und dann habe ich damals geschaut, da waren so Leute wie Gary Vaynerchuk natürlich schon unterwegs, den man aus den USA kennt. Peter McKinnon fing gerade an, stärker auf YouTube Sachen zu machen und ich habe gedacht, Mensch, cool, das machen wir auch. Und habe relativ schnell gemerkt, ich bin sehr diszipliniert, aber das Durchhalten, also ich würde es jetzt noch nicht mal hustlen nennen. Das Hustlen ist ein Thema, aber das Durchhalten ist ein Thema. Und das ist für mich ein zentraler Punkt, bei dem auch viele, glaube ich, ermüden. Ich habe ich auch schon mal gemerkt zwischendurch. Denn du machst sehr, sehr, sehr viel selbst auf Social Media. Und jeder Mensch mit Reichweite, knallhart, macht das professionell, muss man einfach sagen. Und das muss man einfach anerkennen, ob man das Thema dann mag oder nicht. Aber Das ist das, wo, ja, wie ich das mal so einordnen würde. Also es braucht halt dieses Durchhaltevermögen und Hustlen ist natürlich gefährlich, wenn es so ein Modus wird, der so süchtig macht. So wenn es so ist, so ja, ich muss gucken. Ich bin sehr gut da drin, es dann zu lassen und mich zu fokussieren. Aber die Sachen, die ich mache, die mache ich all in und full-hearted. Also ja.
Ja. Ja, das merkt man auch, glaube ich, sehr schnell, ob jemand das mit Herzblut macht oder nicht. Und auf Social Media sieht man ja auch immer nur einen Bruchteil von dem, was eigentlich passiert. Stellen wir immer wieder fest, ne? Ja, von daher aber dann vielleicht mal auch direkt gefragt, was sind so deine Lieblings-Social-Networks und wie viel Zeit investierst du da ungefähr so?
Also ich teile erstmal ein in Menschen, die produzieren und konsumieren. Mal 1% der Menschen produzieren, 9% kommentieren, 90% konsumieren. Und ich zähle mich zu den Produzierenden, also zu den Creatoren. Das ist auch das einzige Tattoo, das ich besitze, das steht Create, Punkt. Und das heißt, für mich ist die Story, die man erzählt. Und ich bin leidenschaftlicher Salesmensch, Und dann sagen Leute, oh, verkaufen. Nein, aber es macht mir den ganzen Tag und es zählt für mich immer die Geschichte, die man erzählt und wie man mit den Leuten connectet. Und da sehe ich Social Media als eine riesen Chance, das zu tun. Und ich hatte vor Blackboat ein Beratungsunternehmen, mit dem wir Facebook nach Deutschland gebracht haben, 2008, 2009. Und damals hat Mark Zuckerberg gerade den Friendfeed gekauft als Tool und integriert. Und heute ist das ein Standard und viele fluchen auf Facebook und so, ja, ja, sage ich dann immer nur, dann löscht mal eure WhatsApp-Accounts und Instagram, macht mal. Aber die meisten benutzen es doch irgendwie. Und ich war fasziniert davon, was das machen kann. Also wie das Menschen connectet, das, was man halt im Sales dann auch macht am Ende. Ne? Mhm. So, und lange Rede, am Ende sind es für mich Netzwerke, klar, ich LinkedIn-Business-seitig und Facebook und Instagram und TikTok, also ich benutze sie alle, aber ich selber bin halt YouTube im Herzen, muss ich sagen, man kann es gut suchen, ich bin ganz viel unterwegs und suche gezielt nach Themen und fahre mir die rein und lerne Sachen nebenbei, also ich lerne darüber auch und ich liebe halt Bewegtbild und deswegen mag ich halt alle, die Bewegtbild-Integration haben und mag es immer nicht, wenn ich sehe, dass Netzwerke Bewegtbilder abstrafen, ne? Also auf vielen performenden Videos schlechter als Fotos und trotzdem mache ich Videos, weil ich es einfach geiler finde. Es ist schwieriger, ein geiles Video zu machen und Absolut. Das mag ich als Challenge.
Oh Mann, ich merke hier gerade schon 30 Punkte, wo ich am liebsten tiefer einsteigen würde.
Das ja, ist sorry, ich bin immer so lang im Antworten.
Alles gut, aber das ist mega spannend, was du gerade erzählt hast schon. Also wir hatten die Hustle-Kultur, wir hatten das Thema Video auf Social Media, wir hatten, welche Netzwerke präferierst du? Ich pick mir jetzt mal eine Sache raus. In den letzten Folgen bei 30x Friends haben wir ja auch schon ganz viel über die positiven Seiten von Social Media gesprochen. Ja. Ich habe aber vor allem in der vergangenen Zeit immer mehr von Leuten gehört, die durch Social Media als ihren Beruf richtig ausgebrannt sind, weil sie gedacht haben, sofort, ne, man müsse irgendwie einfach 24/7 online sein, auch im Beruf, denn Social Media schläft ja nie, so sagt man ja so schön. Ja. Ne? Wie schafft man dann als Person denn deiner Meinung nach so eine Balance zu finden zwischen, ich habe so eine riesen Leidenschaft für das Thema, für mich fühlt sich das gar nicht wie Arbeit an und ich nehme mir gezielt Auszeiten?
Ich finde, du sprichst eines der Kernthemen an, Steffi, und das betrifft nicht nur Social Media, sondern auch Arbeit an sich. Also die Frage, die sollte einen Schritt davor kommen, nämlich mit dem Thema, wer bin ich und was mache ich hier eigentlich? Und die Frage können wenige Menschen beantworten und ich finde sie selber auch schwer zu beantworten, wobei das wird dann immer besser, auch wenn man bestimmte Themen macht. Und warum? Weil wir suchen uns ja Ersatzbefriedigung wie Arbeit oder andere Probleme, um die wir uns kümmern. Das ist etwas, was wir brauchen. Und Social Media setzt da natürlich genau an. Also da muss man ganz klar sagen, diese Netzwerke funktionieren so, dass der neuronale Kortex wunderbar bedient wird und wir dann eben anfangen, da länger zu scrollen und zu gucken. Ich sage immer, am Ende ist es Adult Entertainment mit halt anderen Inhalten. Und wenn ich jetzt selber Produzent werde oder Produzentin, dann ist das eben ähnlich, ne? Also dann geht's los, dann kommt, ich mache einen Post und jetzt muss ich jede Woche einen neuen Post machen und kommentieren und immer da sein. Und dann kommt diese FOMO, weil man denkt, ich mache ja damit auch noch meinen Job. Und da rauszukommen, ist echt schwierig. Deswegen sage ich immer wieder, wenn ich sage, nicht hustlen, sondern durchhalten, heißt, du findest etwas, was dein Format ist und dein Netzwerk, wo du nicht traurig bist, wenn der Post halt auch nur 10 Aufrufe hat. Mhm. Ich habe neulich mit einer Kollegin drüber gesprochen, sie sagte, ja, das Video ging jetzt nicht so ab wie der andere Post. Und sage ich, ja, das ist halt so. Beim wievielten bist du denn? Und wenn du dann erst beim 10. oder 20. bist, dann sage ich, ja, dann mach erstmal 100 voll oder auch mal 50 und scheiß drauf. So. Und wenn es nur 3 Leute sehen, aber einer davon sagt, boah, ist das geil und meldet sich bei dir, ist doch super. Und das war eine Haltung, die hatte ich ganz früh. Ich hatte dann auch eine Phase in der Corona-Zeit, plus ich habe eben 2 kleine Kinder und teilen mir das mit der Mutter der beiden auf. So, also insofern, ich habe halt auch noch ein Leben nebenbei, wo ich auch nicht sagen kann, ja, ich mach mal alleine und fertig, sondern ich kümmere mich dann halt auch und bin dann auch wirklich voll da. Und in der Zeit konnte ich nicht so viel machen und bin auch immer wieder erstaunt, wie viele Leute wirklich ständig online sind und das hinkriegen. Ich krieg's manchmal nicht hin. Aber das Potenzial ist eh so groß auf dem Thema, selbst wenn man ein bisschen was macht und nur ein bisschen auf die produzierende Seite geht, dann kann man so viel mitgewinnen und es macht so viel Spaß. So, und das darf nicht verloren gehen. Aber ich weiß genau, was ihr meint. Ich habe Streaming-Dokus gesehen auf YouTube, gerade von den Streamern, die so auf Twitch abgehen oder auch den anderen Plattformen, die nicht ganz jugendfrei sind, so, und war einfach mal interessiert, was da so passiert im Moment. Und da sieht man schon deutlich, das ist krass. Und die Leute stellen sich denn zu spät Support mit ein, die dann mithelfen, bauen die auf. Das sind denn nachher nicht, das ist so ein bisschen wie, wenn du gerne Hochzeitstorten backst und sagst, das mache ich jetzt zum Beruf, und dann auf einmal wird es so viel, dann ist es plötzlich nicht, dann wird der Beruf zu einem Fluch. Und wenn du dir zu spät jemanden einstellst und du dich nicht um die Prozesse kümmerst, dann backst du halt irgendwann nicht mehr, sondern rennst du noch hinterher. Und das ist genau dasselbe. Also du wirst zum Unternehmer oder zur Unternehmerin, und den Switch, den muss man hinbekommen.
Absolut. Und ich finde auch ganz wichtig, dass du dieses Thema Spaß, dass man sich den Spaß beibehalten soll, dass du den auch hervorgehoben hast und dass man auch unterschiedliche Performance-Einbrüche sieht und sowas, und dass das nicht jedes Video gleich gut performen kann. Also sind alles so Sachen, wo ich denke, ey, habe ich alles auch schon erlebt, und das ist auch in Ordnung, ist okay. Man muss sich auch nicht immer klinisch diesen Druck machen, alles perfekt zu machen, dass alles so gut ist, wie es mal war. Man muss sich halt einfach Mühe geben, Spaß behalten und dranbleiben und dann auch mal sich, ja, vielleicht Auszeiten nehmen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, Steffi.
Also Auszeiten auf jeden Fall. Also das, finde ich, ist ja so ein bisschen, das hattest du jetzt auch schon angedeutet, Christoph, so auch Fluch und Segen zugleich. Wenn einem etwas so viel Spaß macht, so viel Leidenschaft, dann vergisst du vielleicht darüber hinaus das Trinken und Essen. Also, und du merkst vielleicht auch gar nicht so, ach krass, jetzt habe ich ja bis in die Nacht reingearbeitet. Und deswegen, also ich finde es wichtig, auch gezielt Auszeiten zu nehmen, um weiterhin auch kreativ sein zu können und um produzieren zu können. Oder wie siehst du das, Christoph?
Also absolut, ne? Also nach der Creation kommt die Regeneration. ohne das geht's nicht, ne? Also wir brauchen im Leben immer die Kontraste. Wir können ja gar keine Hochphase wahrnehmen, wenn wir nicht auch mal ein Tief hatten. Du kannst ohne im Tal zu stehen nicht auf den Berg schauen und umgekehrt. Und ich glaube, das ist etwas, dieses Hin und Her und Auf und Ab. Das erlebt man in der Wirtschaft, das erlebt man im Leben, das erlebt man auch in Social Media. Und wer das Spiel nicht kann, der soll es nicht spielen. Und das ist auch nicht leicht, ne? Also Haters gonna hate, und einige Leute finden es nicht geil. Dann sage ich immer wieder, hey, come on, Leute, ist doch kein Follow-Zwang. Dann guckt ihr doch was anderes an. Es gibt so viel Content. Und das gilt es dann eben mitzuspielen und dieses Auf und Ab zu beherrschen. Und bei den Aussenden ist es genau das Gleiche. Die richtig, richtig guten Social Media Leute, wie hieß sie denn noch in dieser Doku, die so erfolgreich ist auf Twitch, die eigentlich Gnu im Prinzip vor der Kamera rumturnt. Ja, es war auf jeden Fall eine Doku auf Vice oder Vox, ich weiß nicht, auf YouTube gesehen, fand es echt spannend, und ihr großer Traum ist, halt irgendwann so eine Pferderanch zu haben, und dann soll man sie da hinfahren und macht eine Auszeit, und das ist ja eben das, was man nicht sieht. Und es ist echt viel Arbeit, und wenn du es nicht schaffst, einen Rhythmus zu bauen, dir Pausen zu nehmen und die auch zuzulassen, dann burnst du aus. Das ist so. Da kannst du machen, was du willst.
Ja, absolut. Ja, stimme ich voll und ganz zu. Und jeder, der einmal Creator war oder ist, weiß auch, wovon wir hier gerade sprechen. Also auch an alle Zuhörenden da draußen. Vielleicht könnt ihr aber eure Meinung auch in die Kommis schreiben, wenn wir den Podcast veröffentlichen, quasi auf LinkedIn und so. Oder auch gerne Rezension geben, uns ein DM schreiben. Wir wären sehr gespannt, was eure Erfahrungen damit sind.
Also ich kann euch das auch im Corporate-Umfeld teilen, ne? Also auch in Firmen. Also ich habe eine Crew von 40 Leuten hier, und auch der Druck in der Corona-Zeit, immer erreichbar zu sein, zu Hause zu sitzen, der ist auch hoch. Und wir haben, ich sag mal, wir betreuen ja das Thema bei unseren Kunden, so, dass wir sagen, wie arbeitet ihr zusammen? Und mal so ein einfaches Beispiel, so für Notfälle haben wir eine ganz simple Regel. Zweimal hintereinander anrufen bedeutet Notfall, und bist du halt auch erreichbar. Und das befreit dich davon, dass du den ganzen Tag in die Tools schaust. Das ist mal so eine ganz simple Grundregel, und das muss es für dich als Creator eben auch geben, ja.
Ja, das müssen wir uns direkt mal merken, direkt mal notiert. Sehr cool. Sag mal, du hast ja gerade, Christoph, die Corporate-Welt auch schon so ein bisschen angesprochen. Ich sehe oft, dass Social-Media-Teams noch sehr klein aufgestellt sind, und trotzdem wachsen die Aufgaben rund um Social Media. Und da gibt es dann irgendwie so zwei Personen, die sollen sich dann um diese ganze Bandbreite kümmern. Also ob das jetzt Media ist, Redaktion, Community Management, Creator-Dasein und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja alles. Und da kann man auch gar nicht auf Dauer mithalten. Ich denke mir so, bei manchen ist der Burnout da wirklich vorprogrammiert. Vielleicht mal jetzt an dich dann. Wie schafft man es vielleicht auch in den oberen Etagen, deiner Meinung nach, die Akzeptanz und die Wichtigkeit von Social Media und dafür, dass nicht zwei Personen den Job von 10 machen können, herauszustellen?
Also ich erzähle jetzt mal was, das habe ich noch nicht groß in der Öffentlichkeit erzählt. Als wir damals Facebook nach Deutschland gebracht haben, da haben wir quasi den Job Community Manager mit created. Den gab es da noch gar nicht. Also wir haben einen Mitarbeiter gehabt in meiner Agentur, der wurde dann bei einem großen deutschen Produzenten erster Community Manager. Cool. Und damals war das schon schwer zu akzeptieren. Heute ist das überhaupt ein Job. Warum fehlt die Akzeptanz? Also mehrere Gründe. Du brauchst jemanden, der versteht, dass es eine größere Wirkung hat für die Marke. Plus jemand, der natürlich die Brücke schlagen kann. Und jetzt gibt es eben immer noch in den Chefetagen viele doch eher ältere Semester, die diese Erfahrung vielleicht nicht gemacht haben oder andere, die sagen, hey, das ist irgendwie nur ein Spaßding. Am Ende sind es natürlich die harten Zahlen. Meistens ist es bei mir so, wenn ich mit CEOs zu tun habe, sage ich denen, naja, schau, auf welchem Device schauen denn die Leute auf deine Seite? Weil die sitzen ja alle meistens vor Laptops und dann Präsentationen und PowerPoint. Ich sage, auf welchem Device werden denn eure Produkte und Inhalte angeschaut? Das ist mit weit über 90% immer das Smartphone. Dann sage ich, gut, dann mach doch mal deine Arbeit eine Woche lang vom Smartphone. Ja, das ist doch ineffektiv. Was soll das denn? Ich so, wieso? Ihr seid doch Führungskräfte. Was ist denn eure Aufgabe? PowerPoints und Excel-Bilder malen oder führen? Führen. Ja, okay, führen. Alles klar, gut. So, ja, aber da kann man nicht drauf tippen. Ich sage, okay, den Spruch, da kann man nicht drauf tippen, habe ich schon gehört, als der BlackBerry-Standard war und dann das iPhone eingeführt wurde, war nämlich dasselbe. So, also es sind immer die Ausreden, die klassisch da sind. Du brauchst aber eine Sprache, die gehört wird. Und nicht, ja, wir machen das weil, also nicht wie das bockige Kind auftreten, sondern sagen, okay, erklär mir, was ist der Grund, warum wir das tun sollen, wen erreichen wir dort? So, und das hat natürlich, wie gesagt, einmal den Punkt mit das Potenzial, was da liegt. Also meistens ist an den Netzwerken ein sehr, sehr hohes Potenzial da, was man noch erreichen kann. Zweitens, man kann darüber eben die Brand aufbauen und bespielen und dann nicht zu guter Letzt in die Kunden sowieso schon da und gucken. So, die haben ja nicht verschiedene Leben, die haben ja ein Leben und, ja, und werden dich auch als Marke wahrnehmen, ne?
Ja, absolut.
Ja, absolut. Also ich glaube, da muss für sich jeder auch so ein bisschen schauen, diese Anerkennung beziehungsweise diese Akzeptanz für Social Media auch vorzuleben. Und da sehe ich vor allem auch neben den Führungskräften, die das supporten, auch die Social Media ManagerInnen in der Pflicht, das auch kundzutun,
ja.
Was für ein Rattenschwanz da eigentlich an Arbeit dran steckt. Und ich glaube, viele, die jetzt zuhören und auch selber Social Media Kanäle betreuen, vielleicht auch gerade in einem unternehmerischen Kontext und nicht als Creator selber sind, kennen das so. Eine kleine WhatsApp hier, eine SMS dort und ein weitergeleiteter Tweet, weil viele Menschen ja oder nahezu alle Menschen auf Social Media selber aktiv sind und dann was sehen und dann denken, ah, das gebe ich mal als Ping an Social Media Team weiter, da können die ja bestimmt mal kommentieren, liken oder aufspringen. Und ich erlebe das einfach so in der täglichen Arbeit, das sind massiv viele Unterbrechungen, weil von links und rechts immer irgendwas reinkommt und man das Gefühl hat so, oh, ich muss jetzt handeln, da ist jetzt wieder was, wo ich aufspringen muss. Und das reißt einen immer wieder so raus aus der Arbeitsroutine, genau. Ne?
Das ist natürlich in deiner Verantwortung wiederum, das ist ja das, was ich gerade meinte, also dieses Rausreißen, unser Hirn ist eben nur mal so strukturiert und diese Tools auch intern befriedigen genau das, ne? Also guck mal auf dein Smartphone, ich gehe mal davon aus, ihr beide habt eins in der Tasche, könnt ihr ja mal rausholen, ja, und drauf schauen.
Zwei.
So, also, und dann guck mal drauf, ob irgendwelche Benachrichtigungen auf dem Bildschirm sind. Höchstwahrscheinlich.
Klar,
sind irgendwelche von den Zahlen dort rot markiert? Höchstwahrscheinlich. So, und dann frage ich immer, wie oft schaut ihr denn sowieso schon auf euer Smartphone den ganzen Tag?
Ja.
Das ist auch so eine Blackboard-Projekt-Standardfrage. Und dann sagen die meisten, ja, weiß nicht, mal schätzen. Und dann sage ich so, naja, Altersschnitt in meiner Alterskategorie zwischen 80 und über 100 Mal am Tag. Und Carmen, du meintest ja gerade, du bist eher Baujahr etwas jünger.
Mhm.
Du fällst in die Kategorie eher schon Richtung 200 Mal am Tag.
Mindestens.
So. Und warum schafft Apple das iPhone Mini ab? Klar, weil da guckt man halt weniger drauf, als auf das Große ist auch so. Das heißt, die Dinger sind so gebaut. Also liegt es in deiner Verantwortung, die Notifications auszuschalten. Du guckst sowieso oft genug aufs Handy drauf. Und so weiter. Und entscheidest dann halt, ich mache das jetzt zu gewissen Momenten und tackerst es dann durch. Ich schaffe nicht alles am Tag, was mir zugeschmissen wird. Ich entscheide aber, was ich halt mache und was nicht.
Ja, absolut wichtig. Ja, genau. Das heißt, du plädierst da auch so ein bisschen an die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen, den Fokus so selber beizubehalten. Ne?
Ausschließlich.
Ausschließlich.
Also jeder von uns ist komplett verantwortlich dafür, wo wir gerade sind, stehen und was wir machen. Wir tragen nicht für jedes Ereignis in unserem Leben die Schuld oder Ursache oder was auch immer. Aber wie wir darauf reagieren, sind wir ausschließlich selbst für verantwortlich. Da gibt es auch keine Ausrede.
Ja, super, super wichtiger Impuls. Also ich glaube, das können wir uns einmal alle hier so anhaken und auch als Daily Reminder vielleicht so.
Es ist nicht einfach.
Ja, aber absolut. Einfach.
Aber das passt auch ganz gut, weil wir hatten eben auch schon zu Beginn diese Hustle-Mentalität angesprochen. So, jetzt sehen wir es mal so. Du willst dich selbst disziplinieren, dass du auch Auszeiten nimmst und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite willst du hustlen, weil du ja vorankommen willst. So ist es ja bei einer Karriere meistens dann auch so. Und wie steht das vielleicht auch im Zusammenhang dann, also diese Erfolgserlebnisse, mit Anerkennung und Wertschätzung? Also erkennen die Führungskräfte das dann auch an oder ist das irgendwie so eine Diskrepanz dazwischen so?
Tja, also wie gesagt, Augen auf bei der Berufswahl, ne, würde ich sagen. Und das sollte man eben auch vielleicht gucken, wo man halt hingeht und sich vorher anschauen, wie wird das Thema halt gesehen und angegangen. Also selbst bei uns intern, obwohl ganz, ganz, ganz viel von unserem Auftritt abhängt und auch viel bei mir hängt, denke ich manchmal, Mensch, also ich müsste ja noch mehr Anerkennung bekommen für das, was ich hier alles so mache. Aber jetzt mal ganz ehrlich, why? Mhm. So, ne, muss man sagen, die anderen machen ja auch einen Mega-Job. Und wenn ich die ganze Zeit nach Anerkennung schreie, dann sollte ich mir überlegen, mache ich den richtigen Job, weil die Tätigkeit an sich gibt ja eine große Befriedigung. Und das ist eigentlich der wichtigste Antriebspunkt. Und dazu vielleicht die Themen, über die man inhaltlich spricht und sagt, das ist das, was ich teilen möchte. Deswegen glaube ich daran. Und ich wäre vorsichtig zu sagen, ich will die Anerkennung von oben, anstatt eher zu sagen, ich mache hier mein Ding und ich baue mir ein Setup, was es mir leicht macht, das durchzuhalten. Und die Anerkennung, die kommt dann eben auch von ganz alleine. Und wenn sie nicht kommt, dann sieh zu, dass du es halt aber so machst, dass du es geil findest. Ich sage, gebe mir das Beispiel, stell dir vor, du kaufst Kunst. So. Und weil dir jemand gesagt hat, das wird mal ein ganz bekannter Künstler, kaufst jetzt dieses Kunstwerk. Das sieht aber echt scheiße aus. Und du denkst so, ja egal, das wird bestimmt richtig viel wert, wenn der irgendwann mal stirbt. So, jetzt böse gesagt. Und jetzt hängt das in deiner Küche und du guckst da jeden Tag drauf, boah, es ist hässlich. Ja gut, aber es wird irgendwann ganz viel wert. Und du denkst jeden Tag, boah, ist das hässlich, dieses Ding. Und das hört halt auch nicht auf. Und der lebt halt immer noch, ne? So, der lebt dann halt weiter. Und das Ding hängt da in deiner Küche und wird nichts wert. So, verstehst du, was ich meine? Also, such etwas, wo die Tätigkeit, die Art, wie du arbeitest, die Menschen, mit denen du arbeitest, dass das Befriedigung gibt. Das ist ja auch unsere Idee von New Work. Also, wir machen ja bei Blackboard eigentlich im Kern Zusammenarbeit. Aber wir heißen halt The New Work Group, weil ganz viele der Firmen bei uns sich damit auseinandersetzen. Und im Kern, in der Kern-DNA heißt New Work ja nichts anderes als, du findest einen Job, der dir mehr Kraft gibt als nimmt. Und das in schwierigen Phasen, wie auch in erfolgreichen Phasen. Beides ist gleich unwichtig. Es geht mal rauf, es geht mal runter und du findest einen Weg, das durchzuhalten. Bei schönem Wetter spiele ich auch Fußball, gar kein Problem.
Ja.
Aber ne, das meine ich halt.
Ja, absolut. Ich habe letztens auch nochmal viel über das Thema so Anerkennung und Wertschätzung nachgedacht und da auch viel zu gelesen. Und da bin ich auch darüber gestolpert, dass du auf Dauer nicht glücklich wirst, wenn du Dinge nur machst, wenn du mit der Intention Wertschätzung von irgendwem anders dafür zu bekommen, weil das kannst du
gar nicht,
schwer beeinflussen, ne? Und
das kannst du gar nicht
beeinflussen. Ja, oder gar nicht. Und in erster Linie muss man auch mal darüber nachdenken, wie viel Wertschätzung gibt man sich eigentlich selbst dafür, wenn etwas richtig geil gelaufen ist. Also ich finde, das ist auch so eine Tücke von dieser Hustle-Kultur oder diesem permanenten auf Social Media, du kriegst so und so viel Likes und keine Ahnung was, dann hast du mal ein paar Likes weniger, dann bist du direkt vielleicht down. Also auch eine ganz, ganz große Gefahr von Social Media als solches, ne? Oder ein Erfolgserlebnis jagt das nächste, aber nimmst du dir auch wirklich die Momente, um dann auch selber mal stolz zu sein auf das, was du da eigentlich
Innerhalb,
geleistet
ne, das
hast.
Auch mal wirklich zu würdigen.
Ja, also auch, ich tue mich ganz schwer mit Sachen würdigen tatsächlich. Also als Svante und Michael und ich das Buch veröffentlicht hatten, Svante und ich hatten hier so die Launch-Veranstaltung gemacht. Mein Team bei Blackboard hat das mit aufgesetzt alles. Und da nahm ich dann meine Freundin beiseite und meinte so, jetzt stoß mal drauf an, das ist schon echt richtig geil. Und da habe ich richtig so gemerkt, so, boah, stimmt. Und das war auch so krass durchzuhalten. Mhm. Und das ist auch richtig. Das Ding ist nur das. Das ist jetzt ein bisschen philosophisch. Es geht halt weiter. Die Uhr läuft halt weiter. Und wir tun alle so durch das Hustlen, als wenn wir irgendwo ankommen würden. Mhm. Es gibt Leute, die gehen auf Suche, Sinnsuche, Auszeit. Dann sag ich mal, was wollt ihr denn finden?
Ja.
Wo wollt ihr denn ankommen? Wenn du das Ding halt ganz schnell machst, dann willst du das Leben gar nicht ganz schnell beenden, weil warum? Dann ist vorbei. So, es geht halt eher um die Erlebnisse als die Ergebnisse. Und das ist etwas, das musste ich auch erst lernen. Und ich habe auch so dieses Ambitionierte drin. Ne? Also ich liebe Sales. Ich finde das geil. Ich stehe morgens auf und denk so, für mich ist das ja auch anderen Leuten helfen. Ne? Also wir haben ich bin manchmal fasziniert, was für geile Kunden wir haben. Hier sind Firmen mit uns gewachsen, die sind riesig geworden, teilweise an die Börse gegangen. Und dann denke ich so, boah, was für ein Geschenk, für solche Firmen zu arbeiten. Und dann merke ich halt immer, was macht mir Spaß? Das Connecten mit Leuten, das Quatschen mit Leuten. Und das ändert sich nicht. Und wenn man halt jemand ist, der eher introvertiert und sagt, ich mag halt gerne Excel-Tabellen, ja, dann such dir einen Job, der dich da befriedigt. Aber warte doch nicht, dass der Chef dich anruft und dir auf die Schulter klopft, nur weil Mutti und Vati das früher nicht so viel gemacht haben. Ganz ehrlich, das kommt nicht. Das ist genauso wie drin zu sitzen im Hamburger Herbst und zu hoffen, dass es nicht regnet und sich dann zu ärgern, dass es regnet. Das ist auch geisteskrank. Also es ist einfach nicht schlau.
Und dann gibt's aber auch die anderen Menschen, die wahrscheinlich sagen, ach, geh mir damit weg, mir die Schulter zu tätscheln, kritisier mich eigentlich ehrlich, damit ich besser werden kann und noch über mich hinaus wachsen kann. Wie findet man denn als Führungskraft heraus, was da eine Person besser oder bevorzugt?
Also, für mich ist ganz klar, ich finde Anerkennung und Lob mega wichtig. Und in einem vollen Alltag ist manchmal eher die Herausforderung, shit, habe ich das ihm oder ihr jetzt gerade gesagt und oder auch vor den anderen mal geteilt, ohne jetzt Leute zu bevorzugen. Super schwer als Führungskraft und auch einen Modus zu finden, der das regelmäßig macht. Kritik würde ich immer auf den Prozess geben, Lob, Anerkennung auch immer auf eine Person. Also ich tue mich sehr schwer darin, Menschen zu kritisieren als Person, sondern ich kritisiere dann ein Verhalten oder den Prozess. Das versuche ich auch meinen Kindern zu erklären. Was natürlich für Kinder auch total schwer ist. Und so teile ich eher auf, dass ich sage, Leute, hier gefällt mir etwas nicht. Und ich erkläre dann am Prozess, was und was ich mir wünsche, künftig anders zu machen. Und dann halt konstruktiv zu bleiben. Es braucht keinen Wattebausch drumherum reden. Das überhaupt nicht. Dafür ist auch Social Media ein zu professionelles Geschäft. Nicht umsonst sind einige der größten Firmen der Welt Social Media getriebene Companies. Also das ist ein Profi-Business und nicht weichgespültes Shishi. Da muss man gucken, baut man das Team zusammen und trotzdem kann man dann abends auch ein Bier trinken gehen und hat eine gute Zeit, nur weil man mal etwas kritisiert hat.
Ja, das kann man machen und da sollte man auch auf jeden Fall mal so diese Tipps, die wir jetzt gerade hier geben, auch mal ausprobieren, finde ich. Ne? Also, dass man mal guckt, wie kann ich sowas mal auch integrieren und mich da auch selber vielleicht verändern ne? Und auch mal was Neues ausprobieren. Weil
auf
das,
jeden Fall.
Davon habe ich zum Beispiel auch gelernt, auch mal neue Wege zu probieren, um zu sehen, vielleicht gefällt mir es besser, vielleicht tut mir es als Mensch auch mehr gut, ne? Also als schlecht. So. Ja, also auf jeden Fall, Leute, falls ihr noch nach Wegen sucht, wie ihr euch optimieren könnt, versucht das einfach gerne mal, weil wir geben hier immer wieder an den einen oder anderen Stelle so einen Tipp mal mit und vielleicht hilft euch das ja auch. Christoph, ein weiterer Aspekt ist ja auch das Thema, wie soll ich sagen, Teamgeist und manche fahren auch gerne mal Ellbogen aus, es geht um Neid, kennen wir alle, glaube ich, haben wir alle schon mal erlebt und gerade wenn Personen im Unternehmen sehr sichtbar sind, auch vor allem auf Social Media, ihr kennt das ja auch, oder auf persönlichen Kanälen, Unternehmenskanälen, gibt es dann wie Situationen, wo das nicht von allen als gut empfunden wird, sondern im Gegenteil, dann heißt das, ja, diese prominente Sichtbarkeit spiegelt halt nicht das wider, was wir eigentlich erwarten würden und man sieht den direkten Unterschied und dann führt das zu Neid und Missgunst und sag doch mal einfach aus deiner Erfahrung, wie gehst du damit um, wenn man Neid und Ellbogen spürt?
Ja gut, also da wieder auch, ne? Welche Erwartungen hast du? Also ich erlebe das ja auch. Ich gehe raus und motiviere auch andere Kollegen und Kolleginnen, auch Sachen zu teilen und dann kommen immer blöde Kommentare von links und von rechts. Und mein Vorschlag ist dann immer, und das habe ich früher in meinen anderen Firmen schon gemacht, lass uns doch gerne mal tauschen für einen Monat. Du machst meinen Job, ich mache deinen Job und danach mal gucken. So, das kann man als Gedankenexperiment machen. Dann wird relativ schnell bei einigen klar, ja, nee, vielleicht doch nicht so richtig. und kommt dann eher auf den Punkt, okay, worum geht's hier gerade? So. Und wenn jemand etwas kritisiert oder etwas ausdrückt oder dich anfeindet, denn ehrlich gesagt drückt er nur etwas über sich aus. So, und es gibt interne Hater und externe Hater. Und der Unterschied zwischen Hatern und Kritikern ist, bei Hatern scheiße ich drauf, das ist halt nicht sinnvoll und da gibt es keinen sinnvollen Input und die gibt es eben auch intern. Bei Kritikern, die wollen etwas Gutes im Kern. Die kommen mit etwas, wo man sagen muss, ja, da ist ein Punkt dran. Und so unterscheide ich und so würde ich auch intern unterscheiden.
Ja. Und wenn du es mitbekommst,
kann er den Job übernehmen.
Das ist ein guter Punkt übrigens. Oder auch selber mal Content Creation machen oder so, ne?
Ja, ja.
Aber meistens hört man das ja auch durch Umwege oder sowas. Aber was ist, wenn diese Leute dann einfach auch selber nicht auf dich zukommen? Das ist ja dann auch immer sehr unpersönlich, ne? Wie machst du das dann?
Wie gesagt, kenn ich auch. Und dann muss man halt entweder, also wir haben so eine Regel, die heißt Never Make Assumptions. Und da wir die Kollaboration auch messen bei unseren Kunden, wenn wir Tools einführen, also mal so ein Beispiel ist, mehr transparente Kommunikation in Unternehmen führt zu erhöhter Produktivität. So, das muss man halt nur beibringen den Menschen, weil transparente Führung anders ist als die hinter geschlossener Tür. Das heißt, wir wissen, Firmen sind effektiver und produktiver, wenn wir diese Tools richtig nutzen und einführen. Jetzt gibt es viele Kunden, die haben beispielsweise Slack oder Teams laufen. Und da passiert ganz viel direkte Kommunikation, auch wieder geschlossene Kommunikation. Und die Gerüchteküche, und das ist diese Statistiken sind transparent, by the way, ne? Also das ist in den Tools einsehbar. Mhm. Und immer dann, wenn Gerüchteküche entsteht, kannst du sehen, wie die Anzahl an Direct Messages vorher hochgegangen ist. Das heißt, man kann den Leuten, wo die Gerüchteküche hochgeht, zeigen, guck mal hier, das hat einen Kausalzusammenhang. Ich gehe gar nicht auf die Inhalte. Ich sage einfach nur, passt bitte auf, was ein Kausalzusammenhang. Und da gilt die Regel, never make assumptions. Und das zeigt den Leuten relativ schnell, das ist nicht besonders produktiv und förderlich, was ihr da macht. Das Ding ist halt, Menschen tun es trotzdem. Warum? Weil wir Probleme brauchen, um durch den Alltag zu kommen. Das befriedigt unser Ego, dass wir uns mit irgendwas auseinandersetzen oder irgendwo drüber jammern dürfen oder uns über irgendwas beschweren dürfen. Und da muss man nur aufpassen, dass man da dann auch sagt, okay, ja, cool, jetzt Venting, alles klar und jetzt let's move on und lass uns mal wieder an die Arbeit gehen und dann wieder den Fokus auf die Arbeit legen.
Ja, absolut. Und ich finde es auch wichtig, dass man das jetzt hier nicht missversteht. Also ich glaube, es gibt so einen Unterschied zwischen Assumptions, wie du gerade gesagt hast, oder aber auch einen konstruktiven Diskurs im Team allgemein, ja, der offen geführt wird, ne?
Total.
Weil das finde ich nämlich
total.
Also wichtig, dass ein Team auch aus unterschiedlichen Charakteren besteht, damit man überhaupt in einen Diskurs kommen kann über die Sache als solches. Und ich glaube, es ist ein Irrglaube, dass man immer sagt, die Teamstimmung muss immer gut sein. Wie siehst du das?
Also, sagen wir so. Warum soll die Stimmung nicht gut sein? Die ist ja nur dann schlecht, wenn es den Leuten schlecht geht, das ist klar. Nur weil man halt etwas kritisiert oder Feedback hat, das ist ja noch nicht schlimm. Also für mich gehört das eben auch dazu, dass man Manöver Kritik, Manöver Lob üben kann, beides. Es muss nicht immer eine Cheerio-Happy-Stimmung sein, so, aber es gibt halt auch keinen Grund, morgens reinzukommen und schlechte Laune zu verbreiten.
Ja, stimmt.
Also ich sage, ich bringe das meinen Kindern bei. Wir haben so eine ganz fiese Kreuzung vor der Tür, die ist echt, also Hamburger Stadtbehörde hier mal anrufen für Stadtplanung. Also die ist echt schlimm. Anyhow, wir fahren mit dem Fahrrad los morgens. Da gibt's ja nochmal feste Termine, wenn man in die Schule muss und so. Das ist halt so. Und dann gibt's am Montagmorgen, heute ist Montag bei am Tag der Aufnahme, relativ viele Menschen, die fahren hupend durch die Gegend und pöbelnd und sonst was. Jetzt fragt man sich, woran liegt das eigentlich, dass vor allem der typisch deutsche Mann, sobald er in sein SUV, G-Klasse oder was auch immer, sei es ein Elektro-Tesla steigt, auf einmal zu James Bond mutiert, aber eben in der Ausdrucksweise eher wie einer der Gangsterbosse ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich fahre halt Fahrrad und finde das auch super. Nur wenn man dann angehupt wird, aus einer G-Klasse raus angepöbelt wird und die Kinder mich dann fragen, was ist denn da los? Und sage ich, naja, das sind Menschen, die haben bei der Berufswahl nicht aufgepasst und die müssen jetzt in ein Büro. Da sind Führungskräfte, die zwingen die da wirklich hin. Und dann gehen die da auch hin und fühlen sich dahin gezwungen. Und deswegen fahren die mit so schlechter Laune hin. Und dann, also meine Kinder sind auch nicht so alt, aber die haben das verstanden mittlerweile, dass es einfach Menschen gibt, die glauben, sie sind dem ausgeliefert. Ich frage mich manchmal, wer die morgens hochgezwungen hat oder ob da jemand mit Maske war und sie morgens aus dem Bett geschubst hat. Aber diese schlechte Laune, die da verbreitet wird, die tut nicht Not. Ja. Also wenn man nicht hin will, dann lass es halt bleiben. Wir sind in Deutschland, ne? Also Niemand fliegt raus, wenn man einfach im Bett liegen bleibt und sagt, ich mache nichts. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben ein super Sozialsystem, das fängt alle Menschen hier irgendwie groß auf. Also das ist in ganz vielen anderen Ländern schlechter. Ich glaube, in Dubai muss man die Stadt verlassen, wenn man 4 Wochen lang keinen Job hat oder sowas. Also Oha. Ich will uns jetzt nicht damit vergleichen und sagen, dass es gut ist. Ich sage einfach nur, also man kann sich hier wirklich nicht beschweren. Und wenn es einem nicht gefällt, dann mach bitte was anderes.
Richtig.
Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Möglichkeiten mittlerweile tatsächlich.
Für die meisten Menschen, die sich wie wir den Job aussuchen können, und da gibt es nur wirklich andere Menschen, die nicht so privilegiert sind, und da sage ich, muss man eher hingucken. Aber für die Menschen, die sich einen Job aussuchen können, so wie wir und vielleicht die zuhören, dann sucht euch was anderes, wenn es euch nicht gefällt.
Yes. Christoph, was würdest du denn sagen, welche Charaktertypen braucht ein ausgewogenes Team?
Das ist eine spannende Frage. Also du brauchst eine gute Mischung aus introvertierten Menschen, die mal länger über ein Thema nachdenken, aus extrovertierten Menschen, die auch nach vorne springen können, aus Menschen, die aus Gefühl heraus Dinge beurteilen und Menschen, die aus eher Fakten heraus Dinge beurteilen. Und denen zu erlauben, dass ein Diskurs stattfinden darf, um dann auch zu sagen, hey, ich bin eher der extrovertierte Typ, aber da hat gerade einer mal länger gegrübelt, lass mich vielleicht doch noch einmal über meinen Satz nachdenken, den ich da schreiben wollte. Das, glaube ich, sind so verschiedene Charakterdimensionen.
Ja, aber das ist spannend. Also das sehe ich auch so. Ich glaube auch da männlich, weiblich, jünger, älter, dass man da einfach eine super Mischung auch
Balance bekommt. Ja, das sowieso. Ne? Also da bin ich sowieso mit Kindern, ohne Kinder, älter, jünger, bunt, also so bunt es geht. So, aber das habe ich noch nie in Frage gestellt. Also wir sind im Board bei Blackboard. 4 Frauen, 2 Männer. Wir sind bunt gemischt vom Altersschnitt her. Wir könnten noch viel diverser sein, was den Hintergrund betrifft von Menschen. Auf der anderen Seite, das muss auch wachsen. Aber das ist für mich ganz klar. Also je mehr Blickwinkel in einem Team, desto besser.
Und woran erkennt man dann ein toxisches Umfeld, wenn das, sage ich mal, nicht gut läuft in einem Team? Und vielleicht auch Leute, die extra immer eine Gegenposition einnehmen, nur weil sie andere Absichten verfolgen?
Eben dann, wenn sehr viel One-on-One-Kommunikation stattfindet, ohne die direkten Leute zu involvieren oder Dinge offen anzusprechen. Mhm. Und da bin ich immer sehr vorsichtig, weil es gibt Menschen, die kommen dann zu einem, ja, mir ist aufgefallen, das und man müsste, oder Menschen, die machen sich generell um etwas Sorgen, ich mache mir große Sorgen, das und so weiter. Dann sage ich immer gerne, wenn du spezifisches Feedback hast, dann sprich bitte das Thema an. Nur die generellen Sorgen, das ist okay, da gibt es andere, die das übernehmen können.
Und oder ich habe ein Gefühl, dass es immer so allgemein ist.
Ich finde Gefühl äußern grundsätzlich richtig, aber dann bitte präzise.
Genau.
Ja. Daran merke ich halt, etwas läuft nicht ganz so rund. Fingerpointing ist für mich ein absolutes No-Go. Also es gibt diesen schönen Spruch, ich weiß gar nicht genau, wie es geht, aber zeig mal mit einem Finger auf jemanden. Dann, wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, dann zeigen 3 Finger in deine Richtung. Vielleicht ist da was dran, dass du erstmal zu dir guckst.
Stark. Das ist so, da sehe ich so ein Schild, was man sich aufhängen müsste, um, sage ich mal, ein paar Sprüche in Unternehmen zu platzieren.
Ach, da gibt's ganz, ganz viel.
Ja, stimmt.
Sag mal, und wenn jetzt die Leute, die sich das vielleicht bequemer gemacht haben, nicht so motiviert sind oder auch motiviert sind, aber nicht die Anerkennung bekommen, wann ist so für dich der Punkt, wo du sagst, hey, jetzt sollte ich mir einen neuen Job mal suchen?
Das ist, also
ist nicht
selbst
pauschal,
ich als selbst ich als Unternehmer, ne, habe Tage dabei, wo ich sage, boah, ey, ganz ehrlich, Leute, jetzt so habe ich ja keinen Bock drauf. Und das, was ich schon meinte, ist, dass vorhin, das Leben geht halt nicht nur bergauf, das Leben geht auch mal links, mal rechts, mal hoch, mal runter, mal kreuz und quer. Oder wie das in, ich glaube, Goethe war das mit Faust, der sagte, wer das nicht kann, das stirb und werde, der ist ein trüber Gast auf dieser Erde. Hört man auch immer wieder, gibt diverse Coaches, Podcasts, wo das schon bei uns angesprochen wurde. Jens Korsen, super Folge. Dieter Lange, den haben wir leider noch nicht gehabt, aber der erzählt das auch oft. Und da ist halt was dran. Und dieses Auf und Ab, das ist normal. Wenn jetzt halt die ganze Zeit immer nur ein Ab ist, dann muss ich erstmal fragen, liegt es an mir? Erstmal einmal gucken. Wenn nicht, und ich sage, das liegt auch an dem Umfeld, weil ich mich da nicht so reinbringen kann, dann muss ich dem ja nicht böse sein, sondern sage ich so, hey Leute, nee, ich kann mich hier nicht so entfalten wie geplant, also gehe ich woanders hin. Ich sollte nur niemals den Fehler machen und auf die anderen zeigen, sagen, es liegt an denen, dass ich wechsle. Denn das wird im nächsten Job dann wieder so sein. Da gibt es so diesen schönen Spruch aus dem Zen, if you have a piece of shit on your nose, everything smells like shit. Und das muss man halt wirklich gut im Griff haben. Bin das jetzt ich oder ist es mein Umfeld, aus welchen Gründen auch immer, was mich nicht zum Wachsen bringt, weil es gerade irgendwie anders geplant ist oder whatever. Mhm. So. Und da ansonsten gibt es noch so eine schöne Regel, eher so aus dem privaten Bereich, wo es ja auch Menschen gibt, die sagen, soll ich bleiben oder gehen? If it causes more pain than pleasure, you leave.
Ja, das ist auch ein guter Reminder, den man sich dann vor Augen führen sollte.
Erfordert Mut, ne? Auch, weil manche Leute natürlich auch bequem irgendwann werden und sagen, es ist halt auch unbequem und man muss mutig sein, um diese Entscheidung zu treffen, aber sie kann dir langfristig helfen.
Also eine Entscheidung kannst du schnell treffen, brauchst du nur runterzählen, Countdown 5, 4, 3, 2, 1, dann kannst du sagen links, rechts und du musst bereit sein, die Konsequenz aus der Entscheidung zu tragen, ja. Die dauern lange. Aber also ich hatte eine längere Unterhaltung dazu vor ein paar Wochen in Dänemark am Strand zum Thema Entscheidungsprozess versus Entscheidungstreffen. Und meine Meinung ist halt, eine Entscheidung ist kein langer Prozess. Eine Entscheidung triffst du sehr schnell. Es ist ein Prozess, die Konsequenzen zu tragen.
Mhm. Die muss man sich erstmal bewusst machen.
Ja, genau. Damit musst du ja dann leben.
Das ist dann, es gibt Menschen, die können das nicht, ne? Also die können das erst, wenn sie diese Konsequenzen erfahren. Mhm. Und dann kommt es danach. Aber es gibt Menschen, die können das ganz gut durchdenken und sagen, na, wie ist das jetzt, wenn ich dann das so? Das, ja. Es gibt Leute, die können das vorher ganz gut, ja.
Und
ja,
es gibt viele Menschen, die trotz, du sagst, eine Entscheidung ist schnell getroffen. Ich glaube aber, es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die sich einfach vor einer Entscheidung drücken und dann sich lieber Dinge ertragen und, weiß ich nicht, nochmal links und rechts drehen und ach, was könnte denn passieren? Das ist ja gut, dass man sich darüber Gedanken macht, aber dann nicht den Abschluss dann auch finden, eine Entscheidung zu treffen.
Also die Konsequenz nicht voraussehen kann.
Ja, also das ist ja auch eine Entscheidung, keine Entscheidung treffen zu wollen. Das stimmt. So mag sein. Da wird es einem irgendwann abgenommen, dann ist man halt auch Autopilot, aber fair enough, also nur, man darf sich dann halt nicht beschweren. Das ist der Punkt. Oder montagmorgens irgendwie kleine Kinder anhupen. Das darf man halt nicht machen.
So sieht's aus. Wow, Christoph, wir haben jetzt hier ganz, ganz viele Impulse und Tipps gehört, auch was Arbeitsumfelder angeht, Anerkennung, Wertschätzung, toxische Arbeitsumfelder. Wir haben das Thema Teamzusammenstellung gestriffen. Wir würden aber jetzt gerne auch nochmal auf deinen bzw. euren Podcast zu sprechen kommen, weil das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema, was dich beschäftigt. Seit wann gibt es eigentlich On the Way to New Work und was war damals so der Auslöser, dass ihr gesagt habt, wir starten diesen Podcast?
Also, das sieht alles im Nachhinein natürlich immer mega geplant aus. Michael Trautmann hat eine Agentur Think, die gehört mittlerweile zu WPP, und Blackboard hatte Think als Kunde. Wir haben bei Think die Collaboration Tools eingeführt, also so Sachen wie Google Workplace oder Microsoft 365 oder Slack, so Sachen. Das heißt, wir haben dann analysiert, was würde Sinn machen, was brauchen die Leute, Agenturumfelder ist etwas, was wir sehr gut können. Und Michael und ich hatten eine Session zusammen. Weil wir führen halt nicht nur technisch die Tools ein, sondern bei uns geht's ja um Zusammenarbeit. Das heißt, wir bringen dann halt auch Leuten wirklich hands-on bei, wie macht mich das produktiver? Das ist das Ziel. Machst ja nicht einfach nur zum Spaß. So. Und Michael war so, boah, krass, was man damit machen kann. Und ich hatte mit ihm halt die Session gemacht. Und weiß es noch wie heute, er hatte irgendwie so also wirklich randvolle E-Mail-Inbox. Ich glaube 39.000 E-Mails oder sowas. Oh. Und ich habe auf Schlag alle daraus geballert. Und er war so, wow, wo sind die ganzen E-Mails hin? Und er ist so kurz vor Herzinfarkt. Und dann habe ich ihm 2, 3 Hacks gezeigt mit dem Tool. Und dann war er so, krass. Und Michael kann sich unglaublich für Dinge begeistern. Das ist seine große Stärke. Und so hatten wir da echt eine gute Zeit und begleiten seine Agentur auch heute noch. Und dann irgendwann bin ich zu ihm auf einer Veranstaltung, wo wir beide waren. Ich so, du, hey, sag mal hier, das gehört für mich auch in so Future of Work, wie man halt mit diesen Tools arbeitet und wie Zusammenarbeit verbessert wird. Das ist ja heute ein Standard, ne? Also damals war das so, hat keiner gemacht. Und er meinte, ja, spannend, ich bin auch an dem Thema dran, ich will ein Buch schreiben. Ich so, ja, cool, lass doch mal drüber quatschen. Naja, also weil irgendwie, weil er nicht anders konnte, bin ich halt mitten nach New York geflogen, dachte, wir nutzen halt einfach nur die Zeit auf dem Flug Und dann hänge ich noch ein bisschen ab, ein paar Stunden, und wir brainstormen und fertig. Und das haben wir gemacht. Und bei diesem Brainstorming kam raus, dass ich meinte, so lass doch einfach die Interviews für das Buch, lass doch zusammenschreiben und die Interviews für das Buch aufzeichnen und veröffentlichen, und danach schreiben wir die zusammen. Und so sind wir dann einfach dazu gekommen, dass aus diesen Interviews Podcastgespräche wurden. Ja, cool. Und da wir beide so wahnsinnig schlecht sind da drin, Bücher zu schreiben, deswegen musste erst Svante irgendwann dazukommen, war das jetzt einfach mal 5 Jahre lang einfach nur ein Podcast, der halt irre gewachsen ist. Durch auch puren Zufall und Timing auf dem Thema und aber auch sehr viel Leidenschaft von uns beiden. Michael kommt aus eigentlich einem ganz anderen Bereich und hat sich jetzt in Richtung New Work hin entwickelt, und er hat mit Svante zusammen eine Firma. Ich habe nichts mit der Firma der beiden zu tun, und ich wiederum habe Blackboard, was es schon immer gab, aber bin sehr leidenschaftlich auf dem Thema. So, und das ist halt businessmäßig getrennt. Und zusammen ist es halt der Podcast, beziehungsweise jetzt dann in dem Fall vom Buch mit Svante zusammen das Buch. So ist das entstanden. Und auch da wieder Learning. Nicht, weil wir unbedingt einen Podcast in diesem Bereich gründen wollten, sondern das hat halt Tritt gefasst, das hat funktioniert, und dann hält man das eben auch eine Weile durch. Und durch das Durchhalten schwingt sich das dann hoch. Und das ist genau das Ding bei allen Themen. Es muss erstmal eine Weile durchgehalten werden, auch um zu sehen, ob es funktioniert.
Ja, sehr cool. Und wie habt ihr denn da getrommelt quasi für den Podcast immer? Also wir wissen ja selber, einfach nur so einen Link mal zu setzen, ist nicht immer vielleicht das Hilfreichste bei einer Podcast-Ankündigung. Habt ihr irgendwas gezielt gemacht?
Also unser Netzwerk, Michael hat ein großes Netzwerk. Ich hatte damals YouTube als Netzwerk, und dann konstant immer wieder reingepusht, immer mal wieder erzählt, was wir in der Folge machen, immer mal wieder einen Post gemacht, jede Woche, konstant. Mhm. Konstant. Und das ist, es gibt so ein, man sagt ja im Finanzbereich, ich glaube, Warren Buffett hat mal gesagt, das siebte Weltwunder oder irgendwie sowas ist Zinseszins, Compounding Interest, weil hinten raus wächst das exponentiell. Hier, Karin, wir aus Kiel, wir sagen, hinten kackt die Ente. So, das ist, man darf halt nicht vergessen, der Effekt kommt nicht am Anfang. Der Effekt entsteht hinten raus. Und wenn ich das nicht schaffe, da anzukommen, die meisten springen dann vorher ab, weil sie denken, ne, ist nix. Das ist, ich nenne es immer die deutsche Kurve. Das müsst ihr euch vorstellen, ist wie so eine exponentielle Kurve, und dann zieht man so eine gerade Linie durch. Die Leute erwarten, da geht so eine gerade Linie steil bergauf. Und so eine exponentielle Kurve, die macht ja erstmal so einen Bogen unter der linearen Kurve. Die liegt ein Stück darunter erstmal am Anfang. Und den Teil, den nenne ich die deutsche Kurve, das ist das so, also es ist mit diesem iPhone, das wird sich nie durchsetzen, ne? Also BlackBerry hat Tasten, da kann man besser tippen. Ah, wir brauchen kein Facebook, wir haben noch StudiVZ. So, also ich weiß nicht, was LinkedIn soll, wir haben noch Xing in Deutschland, wo ist denn das Problem?
Ja, Hinderer.
Cloud, das wird sich nie durchsetzen. Daten im Internet speichern, auf keinen Fall.
Hochkantvideos.
Das mit TikTok, nur für junge Leute. Hochkantvideos, auf gar keinen Fall. Web3, also was soll das jetzt schon wieder? Dieses Internet und. Ich könnte also die Reihe endlos fortsetzen. Und das ist die Chance der Mutigen, der Tüchtigen, derjenigen, die durchhalten, zu sagen, yo, aber ich sehe was und ich glaube, das kann hinten raus funktionieren. Das ist der Trick. Deswegen hinten kackt die Ente. Also
am Hindenburg-Ufer.
Ja, genau.
Hinten kackt die Ente. Da muss ich aber gleichzeitig nochmal an den Anfang kommen. Liebe Zuhörenden, ich hoffe, ihr seid alle noch da. Ich habe am Anfang gesagt, wir sprechen ungefähr 40, 50 Minuten mit dem Christoph. Ich glaube, wir liegen jetzt so ungefähr im Korridor, und nichtsdestotrotz müssen wir jetzt leider aber auch zum Ende kommen.
Schade.
Es ist echt schade. Ich glaube, da gibt es auch so viele Punkte, die wir mit dir besprechen könnten, weil es einfach super interessant ist, deine Blickwinkel da auch zu erfahren. An der Stelle würde ich jetzt aber erstmal sagen, danke für das Gespräch, Christoph. Ich fand's super spannend, und auch alle, die jetzt gerade zuhören, vernetzt euch mit dem Christoph, folgt dem Podcast und The New Way to Work, und wir verlinken euch den natürlich in den Shownotes und auch den Link zu dem gleichnamigen Buch, was ihr kaufen könnt. Da haben wir auch schon reingeschaut, und das ist echt ein Tipp.
Vielen Dank, Christoph, auf jeden Fall sehr cool. Und wenn du noch was mitgeben möchtest.
Danke, Karim.
Möchtest du den Zuhörern noch einen Tipp final mitgeben oder eine Anekdote?
Ihr findet mich auf LinkedIn, einfach Christoph Magnussen, und dann sucht ihr den Kanal aus, den ihr am liebsten mögt, YouTube, TikTok, whatever, da findet man mich, und da gibt's auch alle Infos zu Blackboard, zur Firma, zum Speaking und so weiter und so fort, also einfach da, das ist der einfachste Weg zu connecten. Und ich antworte immer, es dauert manchmal ein paar Tage, aber ich antworte immer.
Das ist schon mal eine sehr gute Haltung, sehr lobenswert. Ja, dann Leute, vielen, vielen Dank. Folgt auch 30 Friends gerne auf Instagram, LinkedIn, bewertet den Podcast, schreibt uns Feedback, wir freuen uns. Bis bald und ciao.
Tschüss.
Ciao.